Liebe Schwestern und Brüder, da schlafen Sie, wenn Sie auf den Ölbergaltar schauen, rechts, die Jünger. Sie sind fertig, sie können nicht mehr. Sie sind überfordert, die drei, Petrus, Jakobus und Johannes, am Ölberg. Diese letzte Nacht Jesu, wo er rinnt mit dem Vater. Sie sind zwar auf dem Berg, aber innerlich sind sie völlig im Tal, im Abgrund der Angst, der Verzweiflung. Unsere irdische Existenz ist gefährdet. Wir leben nicht ewig hier auf Erden. Aber was kommt dann? Für viele Menschen ist das sehr bedrohlich, weil sie nicht glauben, dass es weitergeht, dass es gut weitergeht, dass sie selbst bleiben. Viele denken, sie lösen sich auf und dann ist nichts mehr. Ein Abgrund. Wir hören heute genau das Gegenstück dazu, zu dieser Ölberggeschichte im Vorfeld. Jesus nimmt genau diese drei auf den Berg der Verklärung, den Berg Tabor. Ich war dort schon oben. Es ist ein eindrucksvoller Ort. Man kann über die Gegend blicken, man hat das Gefühl, ich kann frei aufatmen. Erst nach dem Tod und der Auferstehung haben die Jünger beide Geschichten zusammenbekommen. Sie haben gespürt, Jesus hat uns bereits vorbereitet, dass wir im Abgrund ein Licht haben. Das war ihnen nur nicht mehr präsent. Jesus nimmt sie auf den Berg und dann auf einmal wird er anders. Er wird eine Lichtgestalt, es strahlt durch ihn durch und Licht steht für Ewigkeit, für Herrlichkeit Gottes, für eine andere Welt, die Glorie. Und bei ihm sind Elia und Mose. Im Markus-Evangelium kommt zuerst der Elia und dann der Mose, der Prophet, der gekämpft hat für den Glauben. Beide, Elia und Mose, sind auf einem Berg Gott nahegekommen. Elia am Berg Horeb, wo Gott ihm begegnet, nicht im Sturm, im Feuer, sondern im sanften Säuseln, in der Sanftheit. Er hat ihn damals bewegt. Er, der selbst ein Mensch war voller Wucht und Zorn. Und dann Mose auf dem Berg Sinai. 40 Tage und Nächte war er dort oben und Gott hat ihm die Weisung gegeben. Die beiden stehen dafür, Mose für die Tora, die 5 Bücher des Mose, die Weisung Gottes, den Bund Gottes, die 10 Gebote, für die wir heute noch verpflichtet sind. Wenn ihr meinen Bund folgt, bin ich bei euch. Aber der Bund allein genügt nicht, es braucht das Feuer des Elia. Elia heißt ja, mein Gott ist Jahwe und kein anderer Gott. Es gab damals viele Götter, die faszinierender waren als dieser Gott, der nicht sichtbar und greifbar ist. Petrus ist benommen, er will 3 Hütten bauen, es sind auch Zelte. Man kann es beides übersetzen. Das Wort heißt Skene, die Szene. Und es ist das gleiche Wort, das im Johannesevangelium steht. Er hat unter uns gewohnt. Er hat gezeltet. Der Herr Jesus ist das ewige Wort, der hier lebt unter ihnen. Aber es ist kein Haus für die Ewigkeit. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Die eigentliche Wohnstatt und Bleibe ist nicht hier auf Erden. Und deshalb ist diese Verklärungsgeschichte am Beginn, am zweiten Sonntag der Fastenzeit, eine Einladung auch für die Taufanwärter gewesen. Stell dich darauf ein, wenn du an Ostern getauft wirst. Du hast Anteil an der Herrlichkeit Gottes, am Licht. Der Ostkirche heißt heute noch Taufe, Photismus, Erleuchtung. dass Christus mit seinem Licht der Gnade, mit seinem Glanz in dir sei, damit du deine Dunkelheiten überlebst und durchstehen kannst, deine Abgründe. Er hat dich schon auf den Berg mitgenommen. Die erste Geschichte, die Lesung, die wir gehört haben, ist auch eine Berggeschichte, die eigentlich schrecklich ist. Mose will seinen Sohn schlachten. Gott hat ihm gesagt, geh auf den Berg. Eine unverständliche Geschichte. Wenn er der Vater des Glaubens ist, was ist hinter dieser Geschichte? Man begreift sie nur, wenn man die damaligen Verhältnisse kennt. Es gab Menschenopfer und es war Gott ein Greuel. Israel war klar, Gott will keine Menschenopfer. Und Menschen litten unter dem Opfer, dass ihre Kinder in den Kriegen ums Leben kamen. Wie viele leiden heute, weil die Kinder geopfert werden, die Söhne, auch die Töchter. Um ein größeres Reiches willen. Gott will keine Menschenopfer. Genau das macht diese Geschichte deutlich. Abraham soll, wenn einen Stier, einen Widder töten, was damals das gebräuchliche Opfer war, denn aus dem Widderhorn hat man nachher das Horn gemacht, um die Menschen, heute noch ist es so üblich, mit dem Schofar, dem Widderhorn zu blasen, zum Gottesdienst und zu den wichtigsten Zeiten. Es ist der Aufruf zur Umkehr. Diese Geschichte macht aber noch etwas anderes deutlich. Abraham, der Vater des Glaubens, hat seinen Sohn behalten, aber Gott hat seinen Sohn wirklich hingegeben. Wenn man so will, schrecklich geopfert am Kreuz. Wir können jetzt nicht erfassen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Nicht bloß die physischen Schmerzen, sondern dieser seelische Schmerz und auch der geistliche Schmerz. Warum glauben die Menschen nicht? Warum bleiben sie in ihrem Hass? Warum bleiben sie in ihrer Dunkelheit? Warum wollen sie selbst immer noch Opfer, um ihr eigenes Reich auszubreiten? Wann ist endlich Schluss damit? Wann wird endlich kein unschuldiges Blut mehr vergossen? Diese große Frage bleibt gerade auch für unsere heutige Zeit, für unsere Tage. Und es ist die Einladung, dass wir Christen, wenn wir an Jesus glauben, alles tun, damit unschuldiges Leben nicht geschlachtet und hingegeben wird. Schon gar nicht von Menschen, die selbst sagen, wir sind Christen. Herr, gib uns den Mut, dass wir einstehen für den Frieden. Gib uns den Mut, Menschen zu ermutigen, die in der Dunkelheit sind, die selber Ölbergstunden durchzustehen haben. Und schenk uns dein Licht von Tabor, das uns Mut macht. Das ist mein geliebter Sohn. Ja, du bist unser geliebter Herr. Sprich zu uns und führe uns. Amen.